Lateinamerika. Ein Kontinent im Aufbruch. Ein Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts und Dr. Martin Graf. Moderiert von Lukas Falkensteiner.
Willkommen bei unserem Podcast zu Lateinamerika. Unser heutiges spannendes Thema ist das Land Uruguay. Als Gast darf ich begrüßen Nationalratsabgeordneten Dr. Martin Graf, den Lateinamerika-Beauftragten des Freiheitlichen Bildungsinstituts.
Schönen guten Tag und ich freue mich, dass ich wieder eingeladen wurde.
Herr Graf, gleich zu Beginn, was ist geografisch zu diesem Land zu sagen?
Ja, Uruguay kennen natürlich viele Österreicher und Österreicherinnen schon alleine durch den Fußball, der dort natürlich auch sehr bestimmend im Land ist. Uruguay ist ein relativ kleines Land, ein kleiner Staat im Südwesten Südamerikas. Im Norden grenzt es an Brasilien, im Osten am Atlantik, im Süden an den Rio Plata, schräg vis-à-vis ist Buenos Aires und im Westen an Argentinien, getrennt durch den Rio Uruguay, ein Strom, der in den Rio Plata einmündet und diese riesigen Wassermassen dann noch einmal dupliziert. Es ist ein Land mit 176.000 Quadratkilometer rund, damit man da eine Vorstellung hat, in etwa zweimal so groß wie Österreich, vielleicht ein bisschen mehr als zweimal so groß. Allerdings mit lediglich 3,6 Millionen Einwohnern. Das Land selbst ist eigentlich ein Land, das geprägt ist von Grasfluren. Man nennt es Pampa im Wesentlichen, das weite Land, die Grasfluren. Ebenso die weiten weißen Strände am Atlantik, sehr bekannt. Und die Hauptstadt natürlich ist Montevideo, das auch der wirtschaftliche Kulminationspunkt im Land darstellt. Großstadtbereich mit 1,5 Millionen Einwohnern, also 40-45% aller Uruguayos leben in Montevideo, in dieser Stadt und im Umland. Die Pampa, weil ich sie angesprochen habe, wird immer gefragt, was ist denn das? Bei uns hat es im Volksmund den Geruch eines entlegenen Landes. Na, die Pampa, der Begriff stammt tatsächlich auch aus dem Spanischsprachigen, ist eigentlich, habe ich schon erwähnt, ein Grasland, ein subtropisches Grasland und geht in eine Hochebene ca. 500 Meter über und dort sind die höchsten Erhebungen bei etwa 500 Meter. Das Klima ist subtropisch bis gemäßigt mild im Süden und die Landschaft ist geprägt durch enorme Wassermassen, Wasservorkommen, Flüsse, Seen, aber auch künstliche Stauseen durch die Kraftwerke. Heute, im Gegensatz zur Zeit der Entdeckung, ist das Land nur mehr zu rund 5% bewaldet und das, was man auch so von Uruguay kennt, ist, dass es geprägt ist von Rinder- und Pferdefarmen. Und zwar bei riesigen Ausmaßes. Uruguay ist da ein Rinderzüchter- und Pferdezüchterland. Und alles, was sich rund um Rinderzucht und Pferdezucht an Industrie, Sport und Ähnliches entwickelt hat in den letzten 100 Jahren, 150 Jahren, ist in Uruguay beheimatet.
Wie steht es um die jüngere Geschichte Uruguays und wie hat sich dieses Land entwickelt?
Naja, das Land ist heute dünn besiedelt, im Wesentlichen kann man sagen, also ist nicht wirklich überbevölkert und war auch in der Vergangenheit, in der Entdeckerzeit, wenn man das so nennen möchte, Ende des Mittelalters, Anfang der Neuzeit, schon sehr dünn besiedelt. 1516 wurde das Land durch die Spanier de facto erkundet, blieb aber über hunderte Jahre sehr, sehr dünn besiedelt und hat wenig wirtschaftlichen Einfluss auch gehabt in dem Konglomerat der spanischen Kolonien. Vielleicht der erste Höhepunkt in dem Land war die Gründung Montevideos 1726, weil ich jetzt immer von dünn besiedelt gesprochen habe. Wir wissen ja, 3,6 Millionen Einwohner heute, damals zu dieser Zeit 1850, haben 120.000 Menschen in Uruguay gelebt. Also wirklich wenige. Und erst dann setzte Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkt auch eine Einwanderungswelle ein, und zwar aus Spanien relativ stark, aber die größte Einwanderungswelle war dann aus Italien. Bis zu 50% aller Zuwanderer waren Italiener und der Rest Mitteleuropäer und vor allem aus deutschsprachigen Ländern. Dann, wie gesagt, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Uruguay an sich hat im Gegensatz zu den Ländern wie Argentinien oder sehr stark auch Chile oder auch Brasilien nie eine aktive Einwanderungspolitik betrieben. Was heißt das? Sie haben nie Beschlusslagen herbeigeführt, mit großen Anreizen versucht, in europäischen Ländern Einwanderung anzuwerben, sondern die Einwanderung nach Uruguay ist de facto passiert und in den Jahren so rund 1840-50 bis 1930 sind ungefähr 650.000 Menschen, wie gesagt, aus den besagten Ländern eingewandert und daraus hat sich dann durch Kinder und Vermehrung und dann eine seichtere Zuwanderung dann ab dem Jahr 1930 die Bevölkerung bis heute auf ungefähr 3,6 Millionen entwickelt. Die Bevölkerung selbst setzt sich aus dem Grund auch überwiegend, und zwar 88%, sagt man, aus europäischen Einwanderern zusammen. Nur rund 8% der Bevölkerung sind Mestizen. Vielleicht auch wiederum gut erklärt, weil es wenig Urbevölkerung dort gegeben hat, bis gar keine. Und 4% der Bevölkerung, sagt man, sind afrikanischer Herkunft, die zumeist dann auch in der Sklavenzeit gekommen sind und dort am Ende sesshaft wurden. Die Unabhängigkeit Uruguays wurde 1825 erklärt. Und wenn man das 19. Jahrhundert neben dieser Migrationswelle beschreiben will, würde man sagen, das Land war geprägt durch Abwehrkriege vor Annexionen Argentiniens auf der einen Seite und Brasiliens auf der anderen Seite. Das heißt also, Uruguay war ständig damit beschäftigt, den Übergriffen aus den Nachbarländern entgegenzuwirken. Wenn man ins Detail geht, hat es natürlich dort auch unabhängig zwei politische Richtungen gegeben, die Colorados und die Blancos. Die Colorados eher konservativ, die Blancos eher liberal links, die sich auch ständig im Bürgerkrieg in dieser Zeit befunden haben. Und trotzdem gab es Einwanderung, obwohl ständig Bürgerkriege vorherrschend waren. Und dann auch mit ausländischer Beteiligung gab es dann den großen Tripelallianzkrieg, der da das Land bis heute nachhaltig prägt und auch die Nachbarländer 1864 bis 1870, wo Argentinien, Brasilien und Uruguay, und zwar eher die konservativen Uruguayaner gegen die liberalen Uruguayer, die relativ rasch keine Bedeutung in diesem Tripelallianzkrieg mehr gespielt haben, gegen Paraguay in den Krieg gezogen sind, vice versa. Das heißt, dass Paraguay, das zu diesem Zeitpunkt noch eines der größten Länder gewesen ist, in Südamerika auch kaum bekannt, heute ein Binnenland, hat gegen diese Tripelallianz gekämpft und der Krieg endete in 6 Jahren mit einer völligen Niederlage Paraguays. Und dieser Krieg, der in Europa oder in unseren Geschichtsbüchern kaum bekannt ist als der blutigste Krieg in Südamerika eingegangen, der dort stattgefunden hat. Also Paraguay hat 6/7 seiner Bevölkerung verloren in diesem Krieg und auch riesige Landbesitzungen an Argentinien und Brasilien, nicht an Uruguay. War ja kein unmittelbarer Nachbarstaat mehr danach. Und ist zu einem Binnenland geworden und es war eigentlich 90% der männlichen Bevölkerung Paraguays ausgerottet. Im 20. Jahrhundert dann begann die Phase der Demokratisierung, wie wir das so schön nennen, wo sich Uruguay sukzessive weiterentwickelt hat und zum Beispiel schrittweise dann im Jahr 1932 das Frauenwahlrecht eingeführt hat und sich 1987 eine endgültige demokratische, rechtsstaatliche Verfassung gegeben hat in Form einer Präsidialrepublik.
Wie ist die Parteienlandschaft Uruguays aufgestellt?
Wie ich schon eingangs oder vorhin erwähnt habe, gibt es ja zwei große Lager. Das ist die Partido Nacional auf der einen Seite als konservative Traditionspartei, wenn man das so will, und auf der anderen Seite das liberale Lager, das man so Partido Colorado nennt. Und in den letzten 40 Jahren hat sich das sehr fragmentiert und es entstanden sehr viele neue Parteien, die sich auch jeweils vor den Wahlen dann zu Wahlblöcken zusammenfinden. Und wir haben da eigentlich seit der Verfassung 67 und der vorherigen Militärdiktatur, die es auch dort gegeben hat, einen Wechsel immer zwischen den Blöcken, wenn man so will, links und rechts, also konservativ oder auch progressiv. Das hat zum Beispiel in den Wahlbündnissen, wo 2010 bis 2020 die Linke an der Macht war, einen Zusammenschluss von 40 Parteien gegeben, die für die Präsidentschaftswahl angetreten sind. Auf der rechten Seite sind es einige weniger, aber doch auch immer verschiedene Parteien bzw. auch Einzelwahlkreisabgeordnete, die sich dann nach der Wahl zu Blöcken zusammenschließen. Es ist, wie gesagt, eine präsidentielle Republik mit Nationalversammlung und besteht eben aus diesen zwei Blöcken, jetzt seit dem Jahr 2020 wiederum als Präsident mit Luis Alberto, der aus dem konservativen Bereich kommt, also im Gegensatz zum Trend Jahre 2020 fortfolgende, wo sich viele Länder, die konservativ rechts regiert waren in Lateinamerika, ist Uruguay eigentlich immer genau ein bisschen umgekehrt. Also es war in der Zeit, wo eigentlich überall rechte Parteien die Macht inne hatten in den Nachbarländern, war Uruguay links regiert. 2019 gelangte dann Laurencio Cortizo mit seinem Parteienbündnis an der Macht und dieser löste Juan Carlos Varea, der bis zu diesem Zeitpunkt an der Macht war, ab. Daneben gibt es noch die Partei Cambio Democrático und das Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, kurz MOLI RENA, und noch fünf weitere Mandatare. Es ist ein Einkammernparlament mit 71 Abgeordneten, die auf 5 Jahre gewählt werden. Die Mehrheitsverhältnisse gehen fast in der Mitte durch, links und rechts, wobei auch fragmentiert beide Lager und 5 Unabhängige, die dann natürlich überproportionales Gewicht bei Entscheidungen für Gesetzesvorhaben erlangen. Das muss man so sagen. Also Uruguay, um das vielleicht noch festzuhalten, ist traditionell in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schon beginnend das stabilste und demokratischste, aber auch wohlhabendste Land Lateinamerikas insgesamt gesehen, mit einer relativ breiten Mittelschicht, sehr wenig arme Menschen und auch keiner großartigen Schere, wobei das jetzt schon langsam auch in die Gänge kommt, mit relativ hohen Sozialstandards, relativ hohen arbeitsrechtlichen Bestimmungen, die auch die Wirtschaft sehr knebeln, nämlich die sind weit überbordender als wir sie in Mitteleuropa kennen. Es ist fast unmöglich, einen Mitarbeiter, der 10 Jahre in einem Betrieb arbeitet, zu kündigen. Das ist de facto gar nicht möglich. Uns gegenüber ist Uruguay ein relativ teures Land, aber sehr sicher, stabil, demokratisch, rechtsstaatlich und relativ wohlhabend und daher ein sicheres Land zum Leben, was auch sehr viele Europäer heute in Anspruch nehmen, dass sie ihre Pension dort verbringen, weil Vermögensbesteuerung dort gering bis gar nicht vorhanden ist.
Herr Dr. Graf, was gibt es noch besonders Erwähnenswertes zu diesem Land zu sagen?
Ja, dieses Land ist der Sitz zweier internationaler Parlamente, die prägen auch letztlich die außenpolitischen Schwerpunkte. Es ist der Sitz des Parlatino, das ist das Lateinamerika-Parlament mit 23 Mitgliedstaaten, wo jeweils 12 Parlamentarier aus den Mitgliedsländern entsendet werden. Und die Aufgaben dort sind Menschenrechte, Zusammenarbeit mit anderen Parlamenten, international und ganz, ganz wesentlich als Überschrift, alle lateinamerikanischen Staaten eint das ja. Deswegen haben sie das auch als große Überschrift und Zweck eines Parlaments genannt, nämlich die Verteidigung gegen Imperialismus und Kolonialismus. Und diese Aufgaben, die ich da jetzt beschrieben habe, werden in 13 Kommissionen bearbeitet. Es geht vom Fischfang bis zur Landwirtschaft und vieles andere weiter und ist relativ interessant und gewinnt zunehmend an Bedeutung auch in diesem Bereich. Das zweite internationale Parlament, das sich dort angesiedelt hat, ist in Montevideo, das Sitzparlament der Mercosur-Staaten. Mercosur ist vielleicht wiederum vergleichbar mit dem Parlament der Europäischen Union. Ein wirtschaftlicher, politischer Zusammenschluss, der aber sehr in den Anfangsphasen steckt, weil es auch nicht viele Mitgliedstaaten gibt. Mercosur-Staaten sind nur Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay derzeit. Venezuela war dabei. Aufgrund der Chavez'schen Politik ist jedoch die Mitgliedschaft Venezuelas dort suspendiert, sodass das de facto aus 4 Ländern besteht, mit dem Anspruch, sich zu erweitern, und Mercosur soll ja das Partnerparlament der Europäischen Union sein. In dem Zusammenhang liegt ja derzeit auch in Europa zur Ratifizierung das Abkommen mit dem Mercosur, wo es heftige Widerstände in Europa auch dagegen gibt. Aber diese beiden Parlamente zeigen schon auf, was ist der Schwerpunkt der Außenpolitik, und in der Gemengenlage mit der Ausrichtung auch des Militärs, das lediglich zur Verteidigung des Landes dient, de facto ein bündnisfreier Staat ist. Man würde vielleicht fast sagen, neutraler Staat, verfolgt man halt eine sehr ausgewogene Außenpolitik und bietet sich eher als Sitzland und Verhandlungsland von internationalen Konferenzen in diesem Bereich an. Und als letzten Punkt vielleicht noch, weil wir das auch noch erwähnen sollten, die Wirtschaft ist geprägt durch Landwirtschaft, Agroindustrie, eingangs schon erwähnt, durch die Rinderfarmen, aber auch landwirtschaftlich im Bereich Soja und auch anderer Getreidearten, und natürlich eine sehr starke Komponente Tourismus, nicht nur der Städtetourismus Montevideo, und durch die Nähe auch zu Buenos Aires relativ kompakt zu bereisen, auch durch die vielen weißen, wunderbaren Strände an der Atlantikküste in diesem Bereich. Ansonsten spielt dort noch die Energiewirtschaft eine relativ gute und große Rolle. Ich verweise auf die Wassermassen, die ich da erwähnt habe, die es in diesem Land gibt. Also es gibt dort sehr viele Kraftwerke, Stauseen und anderes mehr und Energieerzeugung, die auch sehr viel exportiert wird nach Brasilien und vieles andere. Im Bildungsbereich hat Uruguay einen sehr, sehr hohen Standard. Es gibt dort private und öffentliche Bildungseinrichtungen auf allen Ebenen, Elementarpädagogik bis zum Primärer- und Sekundarbereich und dann Tertiärbereich, Hochschulbereich, aber auch einen sehr starken staatlichen Bereich, und im Gegensatz zu vielen anderen Ländern gibt es kaum soziale Hürden dort, sich ausreichend zu bilden bzw. auch eine Hochschule zu besuchen. Der Standard relativ hoch, und das spiegelt sich dann auch wieder in der Stabilität des Landes insgesamt.
Herr Dr. Graf, das waren spannende Informationen zum Land Uruguay. Ich freue mich schon, Sie bei unserem nächsten Podcast begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank.